Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen, und zu Gast bei uns ist heute der Musiker Max Herre. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
Ich bin echt verwirrt, Herr Herre, denn als ich einem Kumpel erzählt habe, dass ich Sie treffe und gesagt habe, ich treffe den Rapper Max Herre, hat er direkt gesagt, er ist kein Rapper. Jetzt steht das doch aber überall, dass Max Herre Rapper, Singer, Songwriter, Hip-Hopper, Musikproduzent ist. Als was bezeichnen Sie sich denn?
Als Musiker erstmal, und natürlich ist Rap das Genre, aus dem ich komme. Damit habe ich angefangen, zumindest bin ich damit bekannt geworden, obwohl wir das auch sehr breit gefasst haben immer. Deshalb Musiker ist, glaube ich, das, was mir am besten gefällt, weil es eben alles zulässt.
Vor allem hat mein Kumpel ja am Ende auch so ein kleines bisschen recht, weil Sie haben keine Mega-Kette um, Sie singen nicht von der Mutter und Sie nehmen auch keine bösen Wörter in den Mund, ne?
Nee, auf der aktuellen Platte nicht. Das ist alles schön verstaut in Giftschränken meiner Jugend. Nein. Ich glaube, es gibt viele Leute auch im Rap, in der Rapmusik, die dem Genre, die dem Klischee nicht entsprechen. Und ich glaube, ich bin einer davon.
Gibt es überhaupt eine Definition für den Rap?
Ich denke, die gibt es schon. Also es gibt vor allem eine Geschichte zu dem Rap, wo der herkommt, wie der entstanden ist. In New York, in den frühen 80er Jahren. Und es ist schon eine Art, sich auszudrücken, und die ist auch gefasst in eine Vorstellung davon, wie das zu klingen hat, aber auch, was man da verhandelt, und ein bestimmter Blick in die Welt sicher. Und das ist eine Musik, die sehr von, geprägt ist durch so eine Spiegelung eigentlich, die stattfindet in den Texten, dessen, was einen umgibt.
Dann einigen wir uns einfach drauf, der Musiker Max Herre ist da, der kann Rap, der kann Hip-Hoppen, der kann produzieren, über all das sprechen wir bis 10 im Deutschlandfunk Kultur. Zu Beginn dieses Monats ist das neue Album von Max Herre rausgekommen. Athen heißt es. Das vierte Studioalbum, richtig?
Soloalbum, ja.
Genau. 7 Jahre nach dem letzten Album, das Sie rausgebracht haben. Sind Sie jemand so nach dem Motto, in der Ruhe liegt die Kraft?
Würde ich jetzt gerne behaupten. tatsächlich war ich nicht untätig 7 Jahre, sondern ich habe viel gespielt. Ich habe ein Unplugged-Album aufgenommen und ich produziere, haben Sie ja eingangs erwähnt, dass der Rapper auch noch produziert, und habe unter anderem Alben produziert für meine Frau Jordi Nalani in der Zwischenzeit, einen Künstler namens Megalo, habe ich mit produziert, und ich brauche für meine Sachen auch schon immer eine Weile, aber keine 7 Jahre.
Kommen die zu Ihnen oder kommen Sie zu Ihnen, wenn Sie Produzent sind?
In dem Fall war das so, dass mit meiner Frau mache ich das viele, viele Jahre, dass ich auch ihre Platten mitproduziere. Das ist eigentlich jetzt die erste Platte von ihr, die jetzt rauskommen wird, wo das nicht so ist. Und der Künstler, den ich produziert habe, Megalo heißt der, der war auf unserem Label. Wir hatten ein kleines Label zu dem Zeitpunkt, auf dem wir auch andere Musiker veröffentlicht haben. Und insofern lag das nahe, dass ich da auch mitproduziere.
Dieses Album, Athen, das Sie jetzt zu Beginn des Monats rausgebracht haben, ist ein Winteralbum, sollte aber eigentlich ein Sommerkind werden, ne? Woran lag es, dass es dann doch nochmal so ein bisschen später geworden ist?
Ich hatte das Gefühl, da fehlt noch was. Also ich hatte es eigentlich abgegeben, und dann lagen aber noch Songs rum, so halbfertig, und irgendwie dachte ich, die will ich doch da mitzeigen. Ursprünglich wollte ich das so ganz trennen, und dann dachte ich, nee, es ist im gleichen Zeitraum entstanden und irgendwie gehört es dazu, zu diesem Kosmos, und dann habe ich es ein bisschen verschoben nochmal.
Worauf achten Sie eigentlich, wenn Sie so ein Album angehen? Was ist Ihnen wichtig? Worauf geben Sie Acht?
Also erstmal probiere ich einen Zugang zu legen zu dem, was mir dringlich erscheint. Weil ich mache lange Musik inzwischen, und es gibt viele Optionen in der Musik auch. Man hat viele Möglichkeiten und kann viele Wege beschreiten. Und ich glaube, das dauert immer am längsten für mich rauszufinden, was will ich eigentlich machen und wo habe ich einen emotionalen Ausschlag, der mir sagt, okay, da musst du jetzt mal suchen an der Stelle.
Wo war der bei Athen? Wo kam diese Emotionalität?
Eigentlich, die entstand, zuerst hatte ich vor, was zu machen, was viel mehr im Außen war. Ich wollte rumreisen und mit Leuten an verschiedenen Orten Musik machen und ein bisschen deren Geschichten auch heben und erzählen. Eher wie so ein Reporter. Und da entstand auch schöne Musik, aber ich bekam die nicht betextet, weil ich irgendwie so Sklave dieses Konzepts war. Und dann habe ich die Sachen in die Schublade gesteckt und habe nochmal von vorne angefangen und eben eher so bin von so biografischen Momenten ausgegangen und Erinnerungsmomenten. Und dann kam sehr schnell, spielte dann Athen eine Rolle als Motiv, als Ort der Erinnerung, und darum ranken dann viele Geschichten. Und als das sozusagen ich dieses Motiv hatte und so eine Klammer für das Album, da kam da Schwung rein.
Als Ort der Erinnerung, sagen Sie, weil Sie Teile Ihrer Kindheit dort verbracht haben, ne?
Genau, zeitweilig immer wieder. Mein Vater hat gelebt dort in den 80er Jahren und wir waren dann einfach jede Schulferien eigentlich dort.
Ich finde ja, dass Sie auf diesem Album sehr mutig sind, indem Sie unter anderem, wenn Sie Ihren Vater schon ansprechen, ich meine doch, dass der 17. September der Song für den Vater ist,
genau,
wo Sie ihm singenderweise oder erzählenderweise musikalisch erzählen, dass Sie ihn lieben. Fällt Ihnen das musikalisch leichter als im Leben ganz normal Vater gegenüber zu sitzen und zu sagen, ich liebe dich?
Absolut. Also das war jetzt für mich bisher nichts für den Küchentisch, kann ich sagen. Und deshalb ist die Musik für mich ein schöner Ort, um sich da auch anzunähern. Und ich hatte das Gefühl, es ist was ich gerne sagen will, solange ich es sagen kann. Meine Eltern sind im Alter, wo man eben sich da auch die Frage stellt, wie lange kann man sich noch Dinge sagen? Insofern fand ich es einen guten Zeitpunkt. Aber es kostete tatsächlich ein bisschen Mut.
Also zum Glück gibt es die Musik im Hause Herre, oder?
Absolut, ja. Die ist auf jeden Fall ein Türöffner für Gespräche, die dann darauf folgten. Ja.
Sie haben in diesem Album Hip-Hop, DDR-Popkultur, Weltmusik zusammengebracht. Das ist schon ein ganz schöner Spagat, den Sie sich da vorgenommen haben. Wie ist der gelungen?
Also wenn man sich mit Hip-Hop befasst, dann merkt man recht schnell, dass es Hip-Hop sich speist aus allen möglichen Genres und eigentlich Hip-Hop immer nur eine Form ist, die auf der Suche ist nach Vorgängermusik. Das ist, was ich auch sehr viel mache, dass ich auf die Suche gehe nach Musik, die vor Hip-Hop war, auf die sich meine Sachen dann beziehen können. Und dann landet man auch schnell mal auf dem Flohmarkt und hat einen Stapel Amiga-Platten in der Hand.
Ist das echt so?
und geht da durch. Das war jetzt, als ich nach Berlin zog, Anfang der Nullerjahre, war das ein großes Hobby, über die Flohmärkte zu gehen und Platten zu suchen von Manfred Krug, von Uschi Brüning, von Veronika Fischer, von Jürgen Kehrt, Sternkombo Meißen. Und da wusste nicht sehr viel über diese Musik und lernte immer mehr darüber. Und deshalb ist es was irgendwie immer in meinem Kosmos stattfand. Und es gibt immer mal wieder alle paar Jahre eine Platte, wo ich denke, jetzt macht das Sinn, da auch nochmal in die Plattenkiste zurückzugucken.
Aber das ist schon ein kurioser Weg, weil entsteht nicht eigentlich zuerst ein Text und dann sucht man nach der Musik? Gehen Sie da nicht einen anderen Weg oder liege ich da falsch?
Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, wie Musiker da rangehen. Ich gehöre zu denen, die eigentlich immer erst Musik machen und dann in die Musik und auf die Musik den Text fügen.
Wenn wir jetzt nachts hören von Ihrem aktuellen Album, ich habe gerade schon gesagt, 17. September, also die Hommage an den Vater, sein Geburtstag, ne?
Genau.
Ja. Wenn wir jetzt nachts hören, worauf sollen wir denn da achten? Also was steckt dahinter? Wie ist dieser Titel entstanden?
Nachts beruht tatsächlich auf einer dieser Platten, die ich Anfang der Nullerjahre fand auf dem Flohmarkt. Das ist eine Band, die heißt Panteray. Von der das Original ist. Panteray war sowas wie eine Supercrew im Osten in den 70er Jahren. Eigentlich die Vorgängerband von Karat.
Einer der größten
Bands. Und darauf singt und eingeladen war als Sängerin Veronika Fischer, die, glaube ich, auch eine der großen Stimmen war des Ostens in den 70er Jahren, neben Uschi Brüning für mich die bekannteste eigentlich. Und das haben wir angefragt, ob wir das benutzen dürfen, und haben es gesampelt, wie man das macht im Hip-Hop manchmal. Wir spielen auch viel ein, aber für den Song haben wir das ganz klassisch gemacht. Und dann habe ich darauf einen Text geschrieben.
Wie war die Zusammenarbeit mit Veronika Fischer?
Tatsächlich hat die Zusammenarbeit erst jetzt stattgefunden, im Nachgang, als wir es live performt haben. Im Fall der Aufnahme ist es tatsächlich so, dass ich eine Aufnahme benutzt habe, die sie in den 70er Jahren, ich glaube 73 ist das aufgenommen, also in meinem Geburtsjahr, die wir dann benutzt haben. Und jetzt haben wir es gespielt mal live zusammen in Aspekte und trafen uns ein paar Tage vorher für die Proben. Und das war total schön, das dann auch mal wirklich auf die Bühne zu bringen, den Song zusammen.
So, und da kommt ja der Moment, ne, wenn jemand sowas wie ein Idol trifft. Ne? 73, haben Sie gesagt, sind Sie geboren. Veronika Fischer, Flohmarkt, Hinterkopf, und plötzlich steht sie neben Ihnen. Hat sie alles erfüllt, was Sie sich erträumt haben?
Ja, absolut. Und noch mehr. Tatsächlich ist das Studio, ich kenne das ja umgekehrt auch, dass ich mit Leuten arbeite, die 15, 20 Jahre jünger sind manchmal, dass es ein Ort ist, in dem eigentlich so Hierarchien oder die Vorstellung von Fan trifft Idol schnell aufgehoben sind, weil man einfach ganz schnell über Musik spricht und über Dinge, die einen gerade beschäftigen, und so einen gemeinsamen Raum zusammengestaltet. Und so war es da auch. Es ist so eine kurze Anfangsnervosität, wie ist sie und wie bin ich und wie bringe ich sie jetzt auch da mit der Band zusammen und fühlt sie sich wohl? Und das war total, das war innerhalb von 5 Minuten war da beste Stimmung und wir sprachen und lachten über alles Mögliche.
Dann gönnen wir uns jetzt 2:43. So lang ist nämlich dieser Titel, von dem wir sprechen. Vom Album Athen, das Max Herre zu Beginn des Monats veröffentlicht hat, Nachts.
Das Fest der ungebetenen Gäste, sie warten nicht am Einlass, stürmen die besten Plätze. Die gebrochenen Versprechen, lang gehegten Feindschaften, heimlichen Verbrechen. Sitzen schweigend in der Küche, bleiben bis zum Morgen meine heimgekehrten Flüche. Bestell mir schöne Grüße, wie groß sie schon geworden sind, die Kinder meiner Lügen. Noch mehr klopfen an die Scheiben und sie drängen in den Flur und es droht mir zu entgleiten. Und sie kommen von allen Seiten und ich kann sie nicht vertreiben, die Nacht.
Streckt ihre Hände aus, deckt alles ringsum zu. Ich bin allein in meinem Haus.
Max Herre im Deutschlandfunk Kultur, Nachts vom aktuellen Album Athen. Zusammen mit Veronika Fischer. Sie haben mich gerade gefragt, kennen Sie es? Haben Sie es schon mal gehört? Und ich bin ein Jahr jünger als Sie. Ja, ich kenne es, aber irgendwie so ganz, ganz weit weg. Wie intensiv haben Sie das Original denn bearbeitet?
Es ist schon bearbeitet. Insofern, dass eigentlich wir haben, also das Wesentliche ist, dass wir Ihre ersten 2 Sätze der Strophe zum Refrain gemacht haben. Mhm. Und dann natürlich auch die Strophen. Wir haben einen Anfangsteil geloopt, gesampled. Das heißt, dieses Gitarren-Intro, das zu hören war, haben wir in Schleife gebracht und haben dazu Schlagzeug aufgenommen und gespielt und ein paar Instrumente und auch diese psychedelischen Räume, die entstehen, Hallfahren und Sachen, die so wegwehen, die haben wir dazu addiert. Mhm. Aber ich fand es einen absoluten Fund insofern, als dass es tatsächlich eigentlich klingt wie internationale psychedelische Blues-Rock-Musik aus den 70er Jahren. Und das war für mich tatsächlich das Besondere an Pantare, aber auch an anderen Gruppen, und auch ein großer Unterschied zu den Sachen im Westen zu dem Zeitpunkt, dass man sozusagen internationalen Sound produzierte in deutscher Sprache. Gab ganz wenige Bands im Westen, die das gemacht haben. Udo Lindenberg sicher hat sich orientiert auch an Neil Young und Bowie oder sowas in seinen frühen Sachen. Aber dass es eine ganze Szene gab, die Jazz, Funk, Soul-Musik, Rockmusik gemacht hat, Blues auch, und das in deutscher Sprache, das war für mich eine absolute Besonderheit, als ich das mitbekommen habe.
Dann sagt also Max Herre, Jahrgang 73, in Stuttgart geboren, über das, was musikalisch im Osten gemacht wurde, war fortschrittlich besonders?
Es war insofern fortschrittlich, als dass es unglaublich gute Musiker waren, die das spielten, Musiker, die Ausbildung hatten an der Eisler und was weiß ich wo, und auch studiotechnisch, ja, habe ich das Gefühl, ja, es gab da, dass die Musik in der DDR in 70er Jahren der im Westen voraus war, in vielerlei Hinsicht. Und ich finde auch textlich ist sehr spannend, weil ich schon glaube, dass die Sprache, die entstanden ist, auch durch die Zensur, sagen wir, dieses kryptische
Zwischen den Zeilen
sprechende, dass es schon auch eine Lyrik produziert hat, die sehr besonders ist.
Mhm. Wann hat denn diese Musik zu Ihnen gefunden? Also haben Sie die auch schon wahrgenommen als ganz junger Mann, womöglich auch in einer Vorwendezeit, oder hat das wirklich erst zu Ihnen gefunden, als Sie als erwachsener Mann über die Flohmärkte laufen konnten?
Ja, ein bisschen vorher, tatsächlich mit in meinen, würde ich sagen, frühen 20ern, auch noch in Stuttgart gab es Partys, auf denen Soul-Musik und Funk-Musik wieder lief. Das war so die Musik der Stunde plötzlich. Man bezog sich auf die 70er Jahre. Und da lief dann zwischen Songs von Marvin Gaye und James Brown plötzlich Manfred Krug, produziert von Günther Fischer. Funk und Soul-Songs, die er machte. Und zwar ohne Reibungsverlust, in dem Sinne, dass die Tanzflächen blieben gleich voll. Mhm. Uschi Brüning auch mal oder sowas, und das war eigentlich der Moment, wo ich darauf aufmerksam wurde. Hm. Davor habe ich also das in dieser Feinheit nicht verstanden.
Wie wichtig ist für einen Musiker, wie wichtig ist für Sie eigentlich dieses Offensein, Unterwegssein, andere Einflüsse wahrnehmen, wie wichtig ist das Bereisen der Welt für gute Texte, für gute Musik?
Ich glaube, man kann auch in Berlin bleiben und gute Texte schreiben. Für mich ist es total wichtig, weil also sowohl das Reisen, auch das physische Reisen, auch, als auch das in der Musik zu reisen, sich zu befassen mit unterschiedlichen Genres, auch Musik aus unterschiedlichen Ländern. Weil es mich A, wahnsinnig interessiert und B, mich immer an neue Orte auch führt in dem, was ich machen will. Mhm. Und der Fundus ist unerschöpflich. Also es gibt unglaublich viel tolle Musik, auch tolle Musik, die jetzt entsteht, aber vor allem Musik, die auch schon vor 20, 30 und 40 Jahren entstanden ist, an den unterschiedlichsten Orten. Und mir macht das total Spaß. Und es gibt dann immer Phasen. Ich hatte eine Phase, da habe ich mich mit Ethio-Jazz zum Beispiel befasst, äthiopische Jazzmusik, und war dann in Addis Abeba, um mit einem der Begründer dieses Genres Musik zu machen, Mulatu Astatke. Und so, ja, mir macht es einfach Spaß, sich damit zu befassen. Und dann ist es, ein Jahr später ist es dann aber irgendwie, keine Ahnung, Tango oder so.
Wie aussagekräftig dürfen Sie sein mit Ihrer Musik? Also wie sehr dürfen Sie, man sagt ja immer, Musik ist gut für Völkerverständigung. Darf Ihre Musik politisch sein zum Beispiel?
Meine Musik darf alles sein, was ich denke, was sie sein soll. Ja, also da habe ich keine... Da habe ich keine Beschränkung für mich. Also die Beschränkungen oder die Filter, die ziehe ich selbst ein. Und ich denke, die Musik darf so politisch sein wie der Mensch, der sie macht. Letztlich ist für mich schon die Musik der Spiegel dessen, was man als Mensch denkt, was einen bewegt, und ist ein Ausdruck des Blickes auf die Welt, den man hat.
Da, wo Max Herre drüber steht, muss was drin sein. Also man hat ja gern als öffentliche Person so ein Markengedanken, so da muss das genau drin sein.
Das ist, glaube ich, was, wovon ich mich sehr probiere fernzuhalten, weil ich glaube, dann mit der Vorstellung eines Markengedankens kommt man auch in so einen Verwaltungsmodus, dass man sich genau in dieser Marktlogik sozusagen fragt, wie hätte denn ein Max Herre-Song früher geklungen, und klingt er noch so, und adressiert er noch die gleichen Menschen und löst er das gleiche Gefühl aus? Und das ist für mich eine totale Sackgasse als Musiker und als Künstler, weil man dann in so eine geformte Reproduktion gerät, die eigentlich nichts mehr damit zu tun zu haben, rauszufinden, was beschäftigt mich gerade, was mag ich gerade und wie will ich klingen, oder? Und das, also ich mache Musik, glaube ich, schon noch aus diesem Fan-Gedanken auch heraus, dass ich sage, ich will irgendwie vielleicht was hinkriegen, was ich mir selbst auch anhören möchte.
Das ist die Frage, sind Sie Fan von sich selbst? Also fällt es Ihnen leicht, dass Sie sich auch selbst zuhören?
Ich bin überhaupt kein Fan von mir selbst, aber ich probiere in dem Moment doch, wo ich einen Song hinbekommen habe und entscheide, der ist gut genug, als dass er zum Beispiel bei Ihnen laufen darf oder sowas, da bin ich dann auch kurz mal Fan davon und sage, okay, dafür kann ich jetzt stehen. Und ich glaube, das ist immer eine Suche, und das ist auch immer ein Ringen darum, um was hinzubekommen, was einem so gefällt, dass man es auch zeigen mag und was einem zumindest nicht peinlich ist, wenn man es zeigt.
Sie zeigen es im nächsten Jahr. Sie gehen auf Tour. Da haben Sie ganz schön was vor der Brust. Ich habe das im Netz gesehen, das geht Schlag auf Schlag. Machen Sie das gern? Also zeigen Sie sich auch gern, wenn Sie Musik machen?
Ich bin wahnsinnig gern auf der Bühne. Zeig mich dann dort auch gerne. Aber vor allem musiziere ich da sehr gern und mache das ja nicht allein, sondern in einer großen Band. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und auch das Spiel mit dem Publikum und die Idee davon, dass sich der Raum irgendwie auch auflöst in der Musik, und diese Vorstellung von, da sind welche auf der Bühne und welche im Publikum, und da wäre irgendwie so eine eineinhalb Meter Höhe dazwischen. Ich glaube, das ist das Schönste eigentlich am Konzert, wenn es einem gelingt, diese Bühne vergessen zu machen und einen kollektiven Raum zu schaffen.
Mhm. Max Herre ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Musiker, Musikproduzent, Musikliebhaber, darf ich sagen, oder?
Absolut, ja.
Kann man Musik eigentlich lernen?
Ja, ich glaube schon. Absolut kann man das lernen. Also ich glaube, es prägt einen sehr natürlich. Auch die Art und Weise, mit welcher Musik man aufwächst, was die Eltern hören zum Beispiel, was im Freundeskreis gehört wird. Ich glaube schon, man geht auch durch Phasen. Es gibt viel Musik, an der ich so vorbeigegangen bin früher, die mir dann jetzt plötzlich irgendwie was gibt, oder zu der ich einen anderen Zugang habe. Insofern glaube ich das schon, ja.
dann merken wir uns einmal die Familie, was zu Hause gehört wurde, und wir merken uns das Stichwort Freundeskreis, und wir kommen zu dem, was da jetzt so heute für Einflüsse sind, was Sie gerade angestoßen haben. Welche sind das denn gerade? Welche Einflüsse haben Sie?
Viel zeitgenössische Sachen. Ich habe zwei Söhne, 19 und 16, die viel Musik ins Haus spülen.
Zum Beispiel?
Hip-Hop, schon vor allem Hip-Hop und urbane Musik aus England, aus Amerika, aus Frankreich, aber auch deutsche Sachen. Und da ist immer wieder was dabei, was ich spannend finde und was ich so nicht auf dem Zettel hatte. Dann ist es für mich, ja, also die Musik, die mich immer begleitet zu Hause, ist eigentlich Jazzmusik, viel Soulmusik. Da gibt es für mich auch noch immer viel zu finden. Und ja, und dann auch neue Veröffentlichungen, die ich mir anhöre. Es gab ein paar schöne Platten, zum Beispiel dieses Jahr für mich. Solange ist eine Künstlerin, die ich sehr, sehr schätze. Ist die kleine Schwester von Beyoncé, die man sehr kennt. Die hat eine ganz tolle Platte gemacht, zum Beispiel. Tyler, the Creator, ist ein Künstler, den ich sehr mag, der eine gute Platte gemacht hat. James Blake. Also mir fallen viele, viele Künstler ein, die jetzt dieses Jahr auch tolle Platten gemacht haben.
Um mal zu Ihnen zurückzukommen. Stuttgart geboren, 73. Gab es da Musik in der Schule?
Es gab das Fach Musik in der Schule, ja.
Aber es war halt nur ein Fach, oder wie?
Es war nur ein Fach, und ich lernte auch nicht, wie mein Bruder zum Beispiel, Blockflöte. Ich habe mich da verwehrt. Aber ich habe gern, gesungen habe ich schon gern. Auch in der Schule mochte ich gern mitsingen, und zu Hause wurde sehr viel gesungen. Ich konnte sehr schnell viele Udo Lindenberg und Songs singen und auch Krippstheater Songs singen, und wurde auch dann mal vorgeschoben bei irgendwelchen Familienfeiern. Jetzt singen wir uns doch nochmal Sonderzug aus Pankow oder so. Also ich habe da irgendwie, das hatte ich schon mit 6, 7, 8, dass ich gern gesungen habe und mich auch gern da produziert habe vor der Familie, singenderweise.
Es gab also sowas wie Hausmusik zu Hause im Hause Herre, oder wie?
Ja, nicht im klassischen Sinne. Also da spielte wir spielten keine Kammermusik, aber es wurde viel gesungen. Meine Mutter sang viel. Es war eine Art WG, in der wir wohnten. Wir waren zwei Familien in der Wohnung, und die Erika, die eine Mitbewohnerin, war große Tonsteinscherben, Udo Lindenberg-Fan, und das lief zum Beispiel. Beatles, Stones liefen. Und mein Vater hörte immer viel schon internationale Musik tatsächlich. Er ist ja nach Griechenland gegangen, da lief viel Rembetiko bei uns zum Beispiel, also griechische Bluesmusik, könnte man fast sagen. Aber es lief Musik aus, ich erinnere mich, aus Chile. Es lief viel Baden-Powell, zum Beispiel brasilianische Musik.
Und die WG müssen Sie mir noch erklären. Also da gab es die Familie Herrer, und es gab noch eine andere Familie, die hat zusammengelebt.
Ja, also meine Eltern haben studiert, meine Mutter sehr, sehr lang, auch als ich geboren wurde noch. Und wir wohnten erst in einer WG. Und da bin ich reingeboren sozusagen. Dann zogen wir um, und es wurde eine andere WG draus. Und irgendwann zog die Familie aus, und meine Großmutter kam dazu. Aber ja, es war, glaube ich, über 9 oder 10 Jahre eine WG.
Wie sind Sie eigentlich erzogen worden? Wenn ich das höre, dann klingt das für mich alles sehr liberal, sehr offen, sehr entspannt. Oder gab es auch so richtige Regeln? Was ist so ein, ich meine, Stuttgart, schwäbischer Haushalt?
Ja, es gab schon viele Regeln, natürlich. Also es war jetzt nicht anti-autoritär oder so, wie man sich das vorstellt, aber wir waren eine große Gruppe an Kindern auch und viele Erwachsene, und ich glaube, es war jetzt nicht so die Idee der Kleinfamilie herrschte da nicht so vor, sondern es gab viele Erwachsene, die Kinder erzogen haben, die Kinder untereinander haben sich Dinge gezeigt und sich auf eine Art erzogen. Ich empfand das liberal, kann man sagen. Schwäbisch bedingt, mein Vater ist Schwabe mit schwäbischen Eltern auch. Meine Mutter hatte eine Berliner Mutter zum Beispiel. Meine Großmutter ist aus einer Berliner Familie, und ihre älteren Geschwister sind eigentlich auch alle in Berlin geboren.
Und über ihrem Bett hingen welche Poster?
Über meinem Bett hingen Poster dann als Teenager vor allem vom Reggae Summer Jam. Ich war ein unglaublicher Reggae-Fan, und es gab dieses, oder gibt es immer noch, dieses große Festival jeden Sommer in Köln, bei Köln. Mhm. Da spielten in den 80er Jahren eben die ganz Großen der Reggae-Musik. Und da wollte ich immer hin. Also es hing ein Stevie Wonder Poster auch eine Weile im Zimmer. Es hing kurzweilig mal ein Poster von Sting auch da. Das hat mir irgendjemand gegeben. Ja,
Und kein Udo Lindenberg? Den haben Sie vorhin angesprochen.
Nee, das war, also da war ich, aus der Udo-Phase war ich dann ein Stück weit schon draußen. Das war so zwischen 8 und 12 war Udo ganz, ganz wichtig. Und dann, als ich Teenager wurde, interessierten mich dann auch andere Sachen und englischsprachige Sachen vor allem.
Gab es eine Ecke für Pierre Littbarski?
Es gab, das ist aber auch eher mit 7, 8. Es gab, ich hatte einem Schulkameraden, für, ich weiß nicht, für 50 Pfennig oder was, aus der Bravo hatte er, und ich durfte die Bravo nicht lesen, hatte er ein Pierre Littbarski-Pin-Up-Bild oder wie man das nannte damals, irgendwie zum Verkauf geboten. Und ich wollte es unbedingt haben, und es zeigte Pierre Littbarski mit einem Fukuhila auf einer Chopper-Maschine in Jeans-Outfit, und ich fand das unglaublich gut. Das hing eine Weile, aber da war ich jünger, ja.
Hing das dort, weil Sie dieses Chopper-Outfit super fanden und so diese Gesamtkonstellation, dieser Mann auf dem Motorrad cool aussehend, oder hat Sie Fußball auch interessiert?
Mich hat auch Fußball interessiert. Es war natürlich die perfekte Mischung aus, sozusagen, er war sozusagen der deutsche Ronaldo seiner Zeit oder so, was Ikonenhaftigkeit angeht. Aber er war natürlich ein großartiger Fußballer, und ich war, ich hatte zum Beispiel auch eine 7 auf dem Trikot. 7 war seine Nummer. Ich war kein Köln-Fan oder sowas, aber ich mochte ihn unglaublich gern und ließ mir von meiner Mutter aus einem alten Bettlaken eine 7 auf mein rotes T-Shirt hinten drauf nähen.
In den 90ern, und da kommen wir zu diesem Wort Freundeskreis, wurde das Trio Freundeskreis gegründet. Hip-Hop, Stuttgart, ja, irgendwie die richtige Wiege dafür, oder? Zu dieser Zeit. Wenn von irgendwoher, dann doch aus Stuttgart.
Ja, es gab Vorgänger, auch Vorgängerstädte. Das war tatsächlich so, dass es wie so ein Wanderpokal war. Jede Stadt hatte ihn irgendwann mal. Und vor uns gab es Heidelberg. Die sind so die Begründer des deutschen Web, aber es wurde in Stuttgart sehr schnell sehr stark, und es gab zwei Lager. Es gab die Fantastischen Vier, die für poppige Rapmusik standen, und dann gab es eine große Abgrenzungserscheinung, und das waren wir da. Wir nannten das Keuchhose. In der Keuchhose auch die Idee, man wendet sich nicht nach Amerika und ahmt Amerika
nach, sondern nach Handwerk.
Man guckt direkt in den Osten und macht was komplett Diametrales. Mhm. Und da waren verschiedene junge Rapper mit dabei und Tänzer und Sprüher, und das formierte sich so und wurde dann über Bands wie eben Freundeskreis, in der ich war, Massive Töne, Afrop, sehr, sehr bekannt dann Mitte, Ende der 90er Jahre.
Waren die Fanta 4 Vorbild?
Nee, die Fanta 4 waren eher Feindbild eine Zeit. Also die frühen 90er Jahre, weil aus dieser Szene kommend wir das Gefühl hatten, die repräsentieren was anderes, und die wollen das sehr schnell groß machen und ausverkaufen, und Hip-Hop fand sich gerade, und Hip-Hop war eher ein subkulturelles Phänomen und fand auf Jams statt, und eigentlich die Leute, die da hinkamen, waren gleichzeitig Leute, die kamen, um Musik zu hören, aber eben auch was beizutragen, und das hat sich sehr, sehr verändert, und damit irgendwann ab 95, 96 haben sich auch diese Feindbilder aufgelöst. Die Fantastischen Vier gründeten ein Label, auf das wir auch gingen dann, For Music. Und es war eh immer ein bisschen doppelte Buchführung gewesen, weil wir kannten die einzelnen Jungs natürlich, weil die Stuttgarter waren, Michi Beck zum Beispiel war ein super DJ, und man ging in die Clubs natürlich, in denen er spielte, ohne dann seine Band zu feiern. Aber das löste sich alles auf, und dann wurde das eine größere Clique, in der sie dann auch mit dabei waren.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Musiker Max Herre. Woran glauben Sie im Leben eigentlich? Ist es Zufall, Fügung, Schicksal?
Ja, ich glaube schon, dass sich die Dinge bedingen. Also reiner Zufall ist es nicht. Schicksal, daran glaube ich jetzt nicht so. Und dass sich die Dinge fügen und dass die Sachen aufeinander aufbauen und bestimmte Handlungen andere wieder heraufbeschwören. Ja, daran glaube ich natürlich.
Was hat dafür gesorgt, dass sich Ihre Wege und die Wege der Sängerin Joy Denalani gekreuzt haben vor über 20 Jahren?
Begeisterung. Die Musik, das Gefühl, jemanden zu finden und auf jemanden zu treffen, der Dinge ganz ähnlich sieht und einen ähnlichen Blick auf die Welt hat und ein ähnliches Gefühl in das, was mir so wichtig war, eben die Musik zu dem Zeitpunkt. Ja, also.
Wie toll ist das, wenn man jemanden trifft, so wie Sie vor 20 Jahren, um das zu sagen, Sie haben sich bei der Arbeit kennengelernt, sich lieben gelernt, geheiratet, Sie haben zwei Kinder, haben Sie vorhin schon gesagt, die sind inzwischen 19 und?
16.
16. Welche Vorteile hat es, wenn man eine Partnerin trifft, die genau weiß, was man arbeitet, was man macht, zwei Musiker zusammen?
Ich kenne es ja eigentlich so auf so lange Strecke nur so. Aber ich glaube, es macht total Sinn und es ist total schön, weil man wirklich einfach ja, unglaublich viel teilen kann. Und die Musik ist ja jetzt nicht ein Beruf, den man so irgendwie draußen lässt, sondern die ist die ganze Zeit um einen und die Gedanken auch darum, was will man machen. Und die Beschäftigung damit, die ist die ganze Zeit bei einem. Und wenn da jemand ist, der da genauso viel Spaß dran hat und den das nicht nervt, dass man das jetzt auch noch beim Abendessen mit verhandelt, dann glaube ich, hilft das einer Beziehung.
Ist das so? Also kann man es wirklich nicht ausklammern? Ist es auch ein Abendessen-Thema, der Beruf?
Nicht immer, aber immer wieder. Natürlich, es gibt Phasen, es sind sehr intensive Phasen, in denen man zum Beispiel Alben macht. Und da beschäftigt einen das natürlich von früh morgens bis spät nachts.
Ist es nicht total gefährlich, weil dann eben die eine oder der eine zu der anderen oder dem anderen sagt, du machst gerade ein Album und bei mir läuft es nicht so. Wenn Neid unterwegs ist, ist das nicht sehr gefährlich für eine Beziehung?
Neid war irgendwie nie eine Komponente in unserer Beziehung. Schon gar nicht Neid auf die Musik oder den Erfolg oder Nicht-Erfolg des anderen oder so. Das ist irgendwie, dazu kann ich nicht so viel sagen. Wir haben viel zusammengearbeitet und wir haben immer im Wechsel auch gearbeitet, was die Platten anging. Und das war für uns relativ klar, dass wir das so machen, wenn wir Kinder haben, dass wir eben beide auch musikalische Karrieren haben und die nicht gleichzeitig stattfinden konnten mit kleinen Kindern. Insofern gab es da, glaube ich, schon eine Ausgewogenheit. Und dann haben wir tatsächlich im Studio viel zusammengearbeitet, vor allem für die Platten meiner Frau, die ich mitproduziert habe und an denen ich mitgeschrieben habe. Aber auch für viele, viele meiner Konzerte, bei denen sie dabei war. Und das, wir machen das nach wie vor sehr gern. Es gibt auch, glaube ich, mehr Räume trotzdem als früher. Früher haben wir wirklich die ersten 10 Jahre, glaube ich, alles zusammen gemacht. Und jetzt ist uns auch schon auch wichtig, dass es Räume gibt, in denen man sich allein bewegt und dann zurückkommt mit irgendwas, was man dann wieder zeigt. Aber ich habe das, ja, ich empfinde das als einen unglaublichen Schatz oder als.
Vor allem haben Sie sich diese Räume ja auch gesucht und gefunden, um das Konstrukt zu erklären. 2003 bis 2007 verheiratet, zwei Kinder, geschieden und trotzdem ein Paar. Mussten Sie über sich was lernen, um wieder zusammenzufinden? Wie kommt dieses Konstrukt zustande?
Ach, das ist, keine Ahnung, ich kann es nicht so erklären. Ich glaube, die Liebe macht das am Ende und die Vorstellung davon, dass man die Dinge lieber zusammen macht als getrennt. So einfach ist es. Also da gibt es gar nicht mehr zu sagen.
Wie wichtig ist es Ihnen, für die Kinder beide da zu sein?
Ich finde es total wichtig. Ich glaube nicht, dass das Grund genug ist, eine Beziehung zu leben. Man wünscht sich das sehr, für uns war schon wichtig, auch zu sehen, dass wir das, also wir beide das zusammen machen wollen. Und das ist für die Kinder natürlich unglaublich wichtig und schön. Aber ich glaube, die Kinder zum Grund zu machen einer Beziehung, das hilft nicht.
Wie haben Sie das eigentlich angestellt mit den kleinen Kindern? Fanden die auch auf Konzertreisen, auf Touren, fanden die statt? Oder wie haben Sie das organisiert?
Wir hatten teilweise ja, vor allem die ersten 6 Jahre, die es noch keine Schulpflicht gab, waren die auch viel dabei, wenn wir unterwegs waren. Aber es gab natürlich auch ein großes Netzwerk, Support-Netzwerk an Familie und einer guten Freundin, die auch mal einsprang. Und dann, wie gesagt, die ersten Jahre waren wir eigentlich sehr selten zusammen unterwegs, sondern haben uns schon aufgeteilt.
Was haben die von Ihnen mitbekommen? Sie haben vorhin schon gesagt, die bringen ihre Musikeinflüsse mit. Finden die das, was Mutter und Vater machen, auch cool? Oder wollen die darauf gar nicht angesprochen werden?
Ich glaube, sie finden es nicht furchtbar und nicht komplett peinlich. Und ich glaube, mehr erwarten kann man auch nicht.
Max Herre zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über Sie, über Ihre Musik geredet. Musik verändert sich ja in so Epochen, in Etappen. Das, was Sie jetzt machen, ist es in 20 Jahren noch so zu machen für Sie oder müssen Sie sich verändern?
Ich glaube, ich will mich verändern und tatsächlich sind wir die erste Generation an Hip-Hop-Musikern, die damit jetzt erwachsen wird. Es gibt keinen Bob Dylan, der es uns vormacht, und keinen Udo Lindenberg in unserem Genre. Insofern definieren wir das auf dem Weg gerade für uns. Aber ich kann mir gut vorstellen, das in 20 Jahren zu machen und dann in der Form, die meinem Alter eben dann entspricht.
Mhm. Um das noch anzusprechen, Sie kommen aus einer Künstlerfamilie. Ich mache so diese kleinen Anführungsstrichen hier. Vaterarchitekt Frank, Großvaterarchitekt Richard. Um den geht es in Stuttgart ab übermorgen.
Genau. Ich fahre jetzt am Donnerstag hin. Es gibt eine Ausstellung über ihn. Der hat vor allem in den 20er Jahren gewirkt als Vertreter des neuen Bauens, der neuen Sachlichkeit, und war dort in einem großen Künstlerkreis eigentlich unterwegs. Und es gibt nach wie vor Möbel von ihm, Textilien und Entwürfe, die jetzt ausgestellt werden im Stadtpalais in Stuttgart.
Wie viel von seinen Entwürfen findet im Hause Herre heute statt, finden da statt?
Ja, es gibt tatsächlich Möbel, in denen meine Eltern wohnen aus den 20er Jahren. Sideboards, Stühle, ein Tisch. Und ja, es ist noch, also als meine Großmutter einzog, hat sie die mitgebracht. Und ich bin in diesen Möbeln zum Beispiel aufgewachsen.
Hm. Können Sie das auch? Also könnten Sie das auch? Haben Sie da Gene abbekommen?
Nee, ich habe, glaube ich, ein Faible für Gestaltung, deshalb mache ich gerne Artwork und ich finde Grafik ein total spannendes Feld. Und ich richte auch gerne ein, aber Architekt, mein Bruder ist tatsächlich auch Architekt geworden, ist in England, in London bei Chipperfield, einem sehr tollen Architekturbüro. Ich habe mich für die Musik entschieden.
Dann also der Musiker Max Herre am Donnerstag in Stuttgart zu sehen, zu erleben. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch hier.
Herzlichen Dank für die Einladung.